Deutschlandfunk Nova. Update.
Mit Sonja Meschkat.
Hallo, hier ist der frische Podcast vom Update am 6. Oktober. Wir navigieren euch auch heute durch diesen Dienstag und gucken auf das, was gerade bei BioNTech passiert. Das ist das deutsche Unternehmen, das einen Corona-Impfstoff produziert. Und die sind jetzt einen Schritt näher dran, dass ihr Impfstoff zugelassen wird. Für die beginnt jetzt ein sogenannter Rolling Review-Prozess. Was das heißt, das erklärt euch Christina Sartori. Die ist Medizinjournalistin und die weiß auch, dass im Hintergrund schon viel mehr passiert.
Die produzieren sogar schon. BioNTech produziert jetzt schon Impfstoff in Mainz und Idar-Oberstein. Da hat der Chef von BioNTech, Ugo Sahin, hat gesagt, die Produktionsstraßen in Mainz und Idar-Oberstein, die laufen teilweise rund um die Uhr. Also man produziert schon Millionen von Dosen, bevor die Zulassung erteilt wurde.
Mehr Infos dann gleich. Weiteres Thema bei uns, der erste Lagebericht zu Rechtsradikalismus in deutschen Sicherheitsbehörden. Der ist heute vorgestellt worden von Innenminister Horst Seehofer. Grob zusammengefasst, ein strukturelles Problem sieht Seehofer nicht. Der Kriminologe Tobias Singelstein findet, dieser Lagebericht, der reicht nicht aus, um sich ein komplettes Bild zu machen.
Es sind eben nur Fälle, die schon zu Handlungen geführt haben. Das heißt, insbesondere Einstellungen sind da in der Regel noch gar nicht drin erfasst.
Warum dieser Bericht zwar gut ist, aber warum da auch noch mehr kommen müsste, findet Tobias Singelstein. Das wird er euch erklären in dieser halben Stunde. Ihr hört zu, das ist schön.
Deutschlandfunk Nova.
Es wird ja kaum etwas so sehnlichst erwartet wie ein Impfstoff gegen das neue Coronavirus SARS-CoV-2. Jetzt meldet das deutsche Unternehmen BioNTech, dass für seinen Impfstoff bei der Europäischen Zulassungsbehörde, bei der EMA, ein Rolling Review-Prozess beginnt. Was das genau bedeutet, wie wichtig oder auch nicht dieser Schritt ist, das bespreche ich jetzt mit der Medizinjournalistin Christina Sartori. Christina, also das klingt wirklich sehr dynamisch, schönes Wording. Rolling Review-Prozess beginnt. Was ist denn damit gemeint?
Rolling Review meint in diesem Fall, dass es eine fortlaufende Prüfung ist. Damit meint man, es soll besonders schnell gehen und deswegen wird nicht alles auf einmal überprüft, sondern ständig, nach und nach. Also normalerweise muss so ein Impfstoffhersteller, bevor er zu der Europäischen Arzneimittelbehörde geht, der muss alle Daten, alle Unterlagen, alles beisammen haben. Alle klinischen Prüfungen müssen abgeschlossen sein, alles muss fertig sein. Und dann gibt er diesen großen Haufen an Unterlagen und Daten der EMA, so heißt diese Behörde, und die fängt dann an zu prüfen. Und damit das schneller geht, sagt man, wir geben jetzt schon vorher ein paar von diesen Infos raus.
Und was heißt das jetzt konkret? Also Rolling Review oder fortlaufende Prüfung, wie sieht das aus?
Ja, also die geben nicht all diese Akten und Daten auf einmal, wenn am Ende alles fertig ist, die warten gar nicht so lange, sondern noch während die letzte Studie läuft, da werden dann schon die ersten Daten an diese prüfende Behörde, an die EMA weitergeleitet, eben um Zeit zu gewinnen, damit das quasi schon parallel läuft. Also die letzte Prüfung, die letzte klinische Prüfung und dass die ersten Daten schon von der Behörde untersucht werden. Dieses spezielle Verfahren, dieses Rolling Review, das wird nur dann erlaubt, wenn die ersten Daten, also die Tierversuche und die allerersten Versuche mit Freiwilligen, wenn die gut aussehen, damit diese Mitarbeiter von der Behörde, damit die nicht ständig irgendetwas prüfen, was am Ende dann doch nicht funktioniert. Also da muss es schon Belege dafür geben, dass dieser Impfstoff echt gute Chancen hat, am Ende eine Zulassung zu bekommen. Und dann sagen die, okay, wir gucken schon früher drauf.
Wie weit ist denn BioNTech? Also in welcher Phase wird da gerade an Freiwilligen getestet?
BioNTech befindet sich mit seinem Impfstoff in der letzten Phase der klinischen Prüfung. Also die allerersten Tests hatten gezeigt, der Impfstoff ist gut verträglich. Da sind Nebenwirkungen aufgetreten, aber relativ typische und unspektakuläre. Also manche Leute haben dann Fieber bekommen für kurze Zeit oder es tut an der Einstichstelle weh, also hauptsächlich solche Sachen. Und man hat dann auch die beste Dosierung ermittelt. Und jetzt läuft gerade der letzte große Test mit 40.000 Teilnehmern. Und auch das ist schon sehr weit fortgeschritten. Also nach Angaben von BioNTech haben schon 28.000 Teilnehmer ihre 2 Impfdosen bekommen und deswegen sind die schon relativ weit. Das passiert in USA, Brasilien, Argentinien, Südafrika, also überall in Ländern, wo das Virus relativ weit verbreitet ist.
Und weiß man da schon genauer, wie es läuft?
Naja, also es ist ja so, dass die Hälfte der Teilnehmer, die bekommt nicht den Impfstoff, sondern die bekommt ein Placebo gespritzt, damit man dann nachher richtig vergleichen kann, in welcher Gruppe haben sich denn weniger Menschen über einen gewissen Zeitraum infiziert. Aber weder die Teilnehmer noch die Ärzte wissen während der Prüfung, wer bekommt jetzt Placebo und wer bekommt den richtigen Impfstoff, weil das könnte sonst das Ergebnis verfälschen. Das heißt, von der Seite kommen im Moment keine Informationen, da erfährt man nichts.
Noch während diese letzte klinische Prüfung läuft, hat ja dieses Rolling Review-Verfahren begonnen. Das hast du gerade erklärt. Wenn jetzt alles gut läuft, wann kommt dann der Impfstoff?
Der Chef von BioNTech, Ugur Sahin, der hat gesagt, Anfang 2021, also Anfang nächsten Jahres, wenn weiterhin alles nach Plan läuft. Und man muss sagen, bisher ist alles nach Plan gelaufen. Die produzieren sogar schon. BioNTech produziert jetzt schon Impfstoff in Mainz und Idar-Oberstein. Da hat der Chef von BioNTech, Ugur Sahin, hat gesagt, die Produktionsstraßen in Mainz und Idar-Oberstein, die laufen teilweise rund um die Uhr. Also man produziert schon Millionen von Dosen, bevor die Zulassung erteilt wurde. Weil man sagt, wenn wir dann die Zulassung bekommen, dann können wir auch sofort Millionen von Dosen liefern. Das machen andere Impfstoffunternehmen auch, einige, weil sie sagen, okay, das ist zwar ein gewisses Risiko für uns, aber wir wollen Zeit gewinnen und deswegen gehen wir dieses Risiko ein.
Ist denn BioNTech der erste Hersteller, der soweit ist, oder gibt es noch andere?
Naja, also BioNTech ist der erste deutsche Hersteller, der jetzt diese fortläufende Überprüfung, dieses Rolling Review-Verfahren bei der europäischen Behörde EMA beginnt. In den USA hat er auch so ein ähnliches Verfahren laufen. Auch da steht man in Kontakt mit der Behörde. In den USA ist das die FDA, liefert Daten schon mal und bespricht mit denen die ersten Datensätze. Es gibt aber noch einen anderen Impfstoffhersteller, AstraZeneca, ein britisch-schwedischer Konzern. Der hat als allererster Hersteller überhaupt so ein Rolling Review-Verfahren bei der EMA für einen Impfstoff gestartet, vor noch nicht ganz einer Woche, also vor ein paar Tagen. Und außer diesen beiden jetzt, die ja wirklich weit vorne sind damit, gibt es dann noch ungefähr 8 weitere Firmen, die vergleichbar weit sind, also in dieser klinischen Erprobung der Impfstoffe. Auch die haben Impfstoffe, die in der letzten Phase der Erprobung sind. Das heißt, das ist schon alles vielversprechend. Das kann man gar nicht anders sagen. Man muss nur bedenken, es wird eine Zeit dauern, bis in Deutschland dann wirklich alle Menschen geimpft sind. Also das Impfen wird sich sicher in Deutschland bis Mitte nächsten Jahres hinziehen, wenn nicht sogar noch länger und weltweit sogar noch viel länger, also gerade in Ländern mit schlechter Infrastruktur. Aber es ist schon ein hoffnungsvoller Schritt heute, finde ich schon.
Der Corona-Impfstoffkandidat von BioNTech geht einen Schritt weiter ran an die Zulassung. Was das alles heißt, hat uns Christina Satori erklärt.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Krass, hätte ich nicht gedacht, aber 2/3 von Käuferinnen und Käufern entscheiden über Kundenbewertungen, also über anderen Menschen, die das Produkt schon gekauft haben, darüber, ob sie es dann selbst kaufen würden. Das haben mehrere Umfragen ergeben von Marketingunternehmen. Jetzt wissen wir ja mittlerweile, ne, da wird unheimlich viel geschummelt und getrickst. Diese Bewertungen, die sind gerne mal oft gar nicht von den echten Kunden gemacht worden, sondern von Bots oder eben von gekauften Leuten, die das dann einfach da hinschreiben und unterm Strich stimmen diese Bewertungen dann gar nicht. Das Produkt wird als super bewertet und unterm Strich bestellt ihr dann vielleicht was totaler Schrott ist. Das Bundeskartellamt hat diese Bewertungen auf 60 Verkaufsportalen untersucht und hat jetzt festgestellt, es wird nicht ausreichend was dagegen getan, dass diese Fake-Bewertungen erst gar nicht zustande kommen. Und Theresa Nehm aus dem Deutschlandfunk Nova-Team hat sich diesen Bericht nochmal genauer angeguckt. Wie dramatisch, Theresa, sind denn eigentlich solche Fake-Bewertungen?
Naja, du hast es schon angesprochen, also für den Käufer oder die Käuferin im Einzelfall ist es einfach super enttäuschend, wenn das Produkt 5 Sterne hat, aber am Ende totaler Schrott ist. Also naja, im schlimmsten Fall ist es ein finanzieller Schaden, weil man es vielleicht nochmal kaufen muss. Das ist die eine Seite. Die andere Seite ist, dass es eine Wettbewerbsverzerrung gibt. Also es ist so, dass Produkte mit einer besseren Bewertung und mit mehr Bewertungen sichtbarer in den Online-Shops oder auch in den Suchmaschinen sind und dadurch mehr KäuferInnen bekommen einfach mehr, weil sie leichter auffindbar sind. Und natürlich, ne, hast du auch gerade gesagt, doch 2/3 schauen sich auch die Bewertungen an und lassen sich davon auch leiten, ob sie das Produkt kaufen oder nicht. Und das ist dann natürlich für die Konkurrenz schwierig, die vielleicht nicht mit gefakten Bewertungen arbeitet. Also ein ganz klarer Nachteil. Und deshalb hat sich da auch das Kartellamt eingeschaltet.
Und was schlagen die jetzt vor? Also was könnten Portale tun, um gegen diese Fake-Bewertungen vorzugehen?
Also das Bundeskartellamt war mit den geschlossenen Bewertungssystemen ganz zufrieden, die einige Portale auch anbieten, wie zum Beispiel Expedia oder Booking. Denn da wird nur ein Kunde oder einer Kundin nach der Reise vom Anbieter selbst, werden die zur Bewertung aufgefordert. Das heißt, dort sind die Bewertungen von echten KundInnen, die über ihr echtes Erlebnis auch wirklich eine Bewertung abgeben können. Und es sind nicht irgendwelche Bots. Und diese Einladung zur Bewertung nach dem Kauf finden übrigens auch die Verbraucherzentralen als Lösung ganz gut, um gegen Fake-Bewertung vorzugehen.
Hm. Und damit wäre das Problem dann gelöst. Also alle Online-Shops müssen nach diesem Kauf so einen Bewertungslink verschicken und das wäre dann das Ende der Fake-Bewertung. Kann so einfach sein.
Ja, schön wäre es. Leider ist es nicht die ultimative Lösung, weil es auch da noch ein Schlupfloch gibt, um die Bewertung zu beeinflussen. Das hat mir Oliver Butler von der Verbraucherzentrale Baden-Württemberg erzählt.
Also Bewertungen lassen sich relativ einfach natürlich beeinflussen. Wir haben hier in letzter Zeit eine Tendenz, dass Firmen es incentivieren, dass hier explizit eine Belohnung für Käufe stattfindet, wenn eine positive Bewertung abgegeben wird, indem im Endeffekt Bonus auf eine Kundenkarte erfolgt oder sogar der Produktpreis im Ganzen zurückerstattet wird, wenn eine positive Bewertung für den Hersteller oder den Verkäufer abgegeben wird.
Ja, und dann kommen noch sogenannte Bewertungsvermittler hinzu, die versenden zum Beispiel Kopfhörer oder Fahrradtaschen oder ähnliches an Produkttester, die das Produkt dann online bewerten sollen. Und diese Bewertungen sind aber nicht entsprechend als von Produkttestern getestet markiert. Und am Ende weiß man eben nicht, vielleicht sind auch die so ein bisschen gekauft worden, dass sie positiv werden. Aber man muss sagen, rein rechtlich ist gegen Bewertungsvermittler nichts einzuwenden.
Was machen denn die Portale bisher gegen falsche Bewertungen? Also es muss doch auch welche geben, die sagen, wir haben eigentlich gar keinen Bock auf sowas.
Also was basic, was viele machen, ist, dass nach bestimmten Wörtern gescannt wird, die Texte. Das ist jetzt aber nicht so eine effektive Methode, um gegen Falschbewertungen vorzugehen, sagt Oliver Butler.
Diese klassischen oder einfachen Wortfilter überprüfen nur, ob in der Bewertung bestimmte Kernwörter auch tatsächlich vorkommen. Das dient aber eher dem Hintergrund, dass man hier verbotene Handlungen aufdeckt oder Hate Speech im Endeffekt unterbindet.
Ja, aber man könnte solche Scan-Programme natürlich auch so programmieren, dass sie nach Buzzwörtern suchen, die auf eine Falschmeldung hinweisen. Also ein Text, der mit super positiven Wörtern gespickt ist, Wörter aus der Werbung benutzen, vielleicht auch Bewertungen, die sich doppeln oder die auch ganz klar danach klingen, die sind doch von der Website, von einem Produkthersteller. Und solche Scan-Programme nutzen einige Plattformen, hat das Kartellamt festgestellt, aber viele sind es eben nicht. Und das Kartellamt schlägt daher vor, dass mehr Portale genau solche Scans vornehmen müssen.
Und was passiert jetzt? Also braucht man da irgendwie ein neues Gesetz oder mehr Verbote, Strafen?
Also das Bundeskartellamt hat im Bericht festgestellt, dass die Rechtslage eigentlich eindeutig ist in Deutschland und auch ausreiche. Denn wer Fake-Bewertungen als Dienstleistung anbietet zum Beispiel oder auch kauft, der macht sich strafbar. Es muss aber jemand natürlich geben, der dagegen klagt. Und das ist dann im Zweifelsfall der Kunde oder der Verbraucherschutz, manchmal auch das Portal selbst, sagt Oliver Butler von der Verbraucherzentrale Baden-Württemberg. Und dann braucht es aber auch die Beweise, also dass die Bewertung falsch ist, dass das Portal auch davon wusste, zum Beispiel, wenn man jetzt das Portal verklagen möchte. Man merkt, es ist also ein bisschen kompliziert und auch das Kartellamt räumt ein, dass es an der Rechtsdurchsetzung mangelt. Das heißt, Portale sind eben nicht verpflichtet, ihre Bewertungen nach Falschmeldung zu scannen und das wäre aber ganz wünschenswert.
Also halten wir fest, es gibt Fake-Bewertungen und davon nicht wenige. Das Kartellamt empfiehlt jetzt, dass die Portale mehr in die Verantwortung genommen werden müssen. Ob es dazu kommt, das muss die Politik entscheiden. Alle Infos dazu von Theresa Nehm in Deutschlandfunk Nova. Ihr hört das Update.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Es gibt rund 370 rechtsextreme Verdachtsfälle in den deutschen Sicherheitsbehörden. So steht's drin im ersten Lagebericht über Rechtsextremismus in den Sicherheitsbehörden.
Und das bedeutet, dass die ganz, ganz überwiegende Mehrheit der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bei unseren Sicherheitsbehörden, das sind über 99%, fest auf dem Boden des Grundgesetzes stehen. Und es bedeutet auch, dass wir kein strukturelles Problem mit Rechtsextremismus in den Sicherheitsbehörden von Bund und Ländern haben.
So hat Innenminister Horst Seehofer das heute zusammengefasst. Er sagt aber auch:
Und deshalb muss man auch bei den geringen Zahlen deutlich sagen, dass jeder erwiesene Fall eine Schande ist. Eine Schande, weil auch jeder erwiesene Fall alle Beschäftigten bei den Sicherheitsbehörden in Mitleidenschaft ziehen.
Dieser Lagebericht war schon länger geplant. Er schließt also nicht die Fälle mit ein oder ist eine Reaktion darauf, was in den vergangenen Wochen und Monaten in Nordrhein-Westfalen, Berlin und Thüringen bekannt geworden ist. Wissen wir jetzt genug über die rechtsextremen Strukturen bei der Polizei und bei anderen Sicherheitsbehörden durch diesen Bericht. Darüber sprechen wir im Update mit Tobias Singelnstein. Der ist Professor für Kriminologie an der Ruhr-Universität in Bochum. Herr Singelnstein, reicht das jetzt, dieser Lagebericht, um genug zu wissen über rechtsextreme Strukturen?
Wir wissen noch nicht genug. Es ist natürlich schön, dass wir jetzt diesen Bericht als Zusammenfassung der schon vorhandenen Zahlen nochmal haben. Aber das gibt ja nur das Hellfeld der ohnehin schon bekannt gewordenen Fälle wieder. Das heißt, da fehlt zum einen das Dunkelfeld, die Fälle, die gar nicht in die Statistik gekommen sind, weil sie nicht angezeigt worden sind, nicht bekannt geworden sind. Und es sind eben nur Fälle, die schon zu Handlungen geführt haben. Das heißt, insbesondere Einstellungen sind da in der Regel noch gar nicht drin erfasst.
Das heißt, Sie würden sich dafür aussprechen, dass es eine Studie gibt, die den strukturellen Rassismus bei der Polizei zum Beispiel untersucht?
Ja, wir reden ja gerade auch über relativ unterschiedliche Dinge, ne? Hier geht es ja jetzt um Rechtsextremismus. Auf der anderen Seite wird viel diskutiert über Rassismus. Auch da müssen wir verschiedene Dinge unterscheiden, Einstellungen, vielleicht aber auch so unbewusste Stereotype, die sich dann in dienstlichen Praxen niederschlagen können oder auch strukturelle Formen des Rassismus. Und eigentlich würde ich sogar sagen, bräuchte man verschiedene Studien, die diese unterschiedlichen Aspekte untersuchen.
Aber wie bewerten Sie das? Das würde ich jetzt gerne nochmal wissen. Ist es nicht doch schon ein Fortschritt, dass wir immerhin jetzt diesen Lagebericht haben? Sie haben ja gerade schon erklärt, also der bildet ja im Endeffekt nur das ab, was ja schon passiert ist, sage ich jetzt mal. Das hat jetzt keine präventive Wirkung oder Ähnliches. Aber trotzdem, ist es ein Fortschritt, dass es immerhin diesen Bericht gibt?
Na, ich finde es ein bisschen zwiespältig. Auf der einen Seite ist es natürlich positiv, dass es jetzt eine gewisse Transparenz über diese ohnehin schon vorhandenen Zahlen gibt. Auf der anderen Seite entsteht natürlich so ein bisschen der Eindruck, als würde anhand dieses Berichts oder mit diesem Bericht jetzt versucht, das Thema so ein bisschen abzuräumen. Und wenn ich lese, welche Schlussfolgerungen Herr Seehofer insbesondere aus diesem Bericht zieht, dann scheint mir das doch ziemlich weitgehend zu sein angesichts der beschränkten Aussagekraft, die man aus diesen Hellfelddaten eben ziehen kann.
Welche Schlussfolgerungen ziehen Sie denn?
Ich finde, man muss erst mal sehen, dass es eine nicht unerhebliche Zahl von Fällen ohnehin schon im Hellfeld gibt. Daneben gibt es, wie gesagt, das Dunkelfeld, von dem wir gar nicht sagen können, wie groß es eigentlich ist, aber ganz klein wird es mutmaßlich nicht sein. Und wie gesagt, hier geht es ja vorrangig um Praktiken, also wo Leute sich schon Bilder geschickt haben. Aber wir wissen eigentlich ganz wenig darüber, was bei den Polizeibeamten im Kopf vorgeht, wo also eigentlich der Ausgangspunkt auch für solche Handlungen ist. Also rechtsextreme oder rassistische Einstellungen sind etwas, was wir mit diesem Lagebericht im Prinzip so nicht erfassen können.
Jetzt hat Seehofer ja zumindest auch gesagt, dass er sich anstelle einer Studie zu Rassismus in den Sicherheitsbehörden eine Studie zu Rassismus in der gesamten Gesellschaft vorstellen kann, weil, so begründet er das, Rassismus ist eben ein gesamtgesellschaftliches Problem. Klingt das sinnvoll für Sie?
Ja, auch das finde ich etwas zwiespältig. Auf der einen Seite ist das inhaltlich natürlich vollkommen korrekt. Dieses Problem Rassismus und Rechtsextremismus ist jetzt kein Spezifikum alleine der Polizei, sondern das ist ein gesamtgesellschaftliches Problem. Aber wir müssen natürlich sehen, dass es für die Gesellschaft insgesamt schon sehr gute Studien gibt aus Leipzig, aus Bielefeld, die sich mit gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit, mit Vorurteilen und mit Rechtsextremismus in der Gesellschaft insgesamt befassen. Und gerade für die Polizei und für die Sicherheitsbehörden fehlt es eben bislang weitgehend an solchen Studien. Und wenn man sich das dann vor Augen führt, dann entsteht auch an dieser Stelle halt so ein bisschen der Eindruck, dass es mit dieser allgemeinen Studie eigentlich vor allem darum gehen soll, die Polizei so ein bisschen aus der Schusslinie zu nehmen.
Wenn Sie das jetzt sagen, die Polizei aus der Schusslinie zu nehmen, bedeutet das dann auch, dass die Politik da vielleicht ein Thema nicht noch weiter diskutieren möchte oder greife ich da zu weit?
Ich würde das, glaube ich, ein bisschen differenzierter betrachten wollen, weil aus meiner Sicht ist es vor allem Herr Seehofer, der diese Linie fährt. Es gibt ja durchaus andere Innenpolitiker, auch aus der Union wie Herr Reul, die da schon einen Schritt weiter sind und die sagen, nein, das sind keine Einzelfälle, sondern das ist ein Problem, was darüber hinausgeht, wo es Regelmäßigkeiten, ich würde sagen Strukturen auch in der Polizei gibt, die eben dazu führen, dass sich dieses Problem dort ausbildet. Und ich glaube, deshalb muss man eben auch die Politik differenziert angucken, weil ich glaube, es gibt schon sehr unterschiedliche Konzepte. Konzepte und Umgangsweisen mit der Thematik.
Lieber Herr Singelstein, ich danke Ihnen auch für diesen Zusatz. Differenzierung, das wollen wir uns natürlich merken, sind immer wichtig bei jedem Thema und auch bei denen. Danke für diese Einschätzung. Tobias Singelstein ist Kriminologe. Ich habe mit ihm gesprochen über den ersten Lagebericht zu Rechtsextremismus in den deutschen Sicherheitsbehörden.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Die Sommerferien sind vorbei und rubbel die Katz, sind die Herbstferien da. Und jetzt ist es ja mit Urlaub im Ausland und Corona schwierig, ne? Deswegen überlegen sich viele Menschen im Moment, hey, verreise ich doch einfach innerhalb von Deutschland. Nur auch bei uns steigen die Infektionszahlen und es gibt Städte, die ordnet das Robert-Koch-Institut als Risikogebiet ein. Also beispielsweise Hamm und Remscheid in Nordrhein-Westfalen. In Niedersachsen ist es Vechta und in Berlin betrifft das immerhin 4 Bezirke. Wenn man aus so einem innerdeutschen Risikogebiet kommt, dann ist natürlich die Frage nach, wo darf ich überhaupt Urlaub machen, ziemlich kompliziert. Wir versuchen weiterzuhelfen, zusammen mit unserer Nova-Reporterin Mintu Tran. Mintu, was macht's denn so kompliziert?
Also es gibt zwar diese Liste vom Robert-Koch-Institut, die ja aufzählt, welche Gegenden in Deutschland diesen kritischen Inzidenzwert von 50 Infektionen pro 100.000 Einwohner reißen, aber das heißt nicht automatisch, dass jedes Gebiet, das da in dieser Liste steht, in den verschiedenen Bundesländern dann auch als Risikogebiet angesehen wird. Das entscheidet nämlich dann jedes Bundesland wiederum für sich. Also welche Region, welche Stadt oder eben auch welche einzelnen Bezirke als Risikogebiete gelten und was dann für Reisende aus solchen Gebieten gilt. In Schleswig-Holstein gilt dann aber Vechta nicht als Risikogebiet, in Mecklenburg-Vorpommern aber schon. Und dazu dann noch Hamm und Remscheid, die Berliner Bezirke wiederum aber nicht.
Ja, okay, ich finde es ehrlich gesagt jetzt schon kompliziert. Welche Bundesländer sind denn am strengsten?
MacPom ist am strengsten, da darfst du nämlich gar nicht erst einreisen, wenn du aus einem Risikogebiet kommst. Schleswig-Holstein und Rheinland-Pfalz haben Quarantänepflicht für Personen aus Risikogebieten. Da muss man in der Regel für 14 Tage in Quarantäne. Die Quarantäne kann verkürzt werden, wenn man 2 negative Corona-Testergebnisse mitbringt. Den zweiten Test darf man aber frühestens 5 Tage nach Anreise machen. Das heißt, bei 2 Wochen Herbstferien macht dein Urlaub schon sehr wenig Sinn.
Was gilt denn in den anderen Bundesländern? Also freie Fahrt auch für Menschen aus Risikogebieten oder wie ist es?
Nee, die meisten anderen Bundesländer haben zwar keine Einreiseverbote oder Quarantänepflichten eingeführt, aber ein Beherbergungsverbot für Reisende aus Risikogebieten. Das heißt, du kannst zwar einreisen, aber du kannst dann nicht in dem Hotel, in einer Ferienwohnung oder in anderen Unterkünften übernachten. Ausnahme: Du hast ein maximal 48 Stunden altes negatives Testergebnis mit dabei. Und die einzigen Länder, die wirklich keinerlei Regelungen haben, das sind Bremen, Niedersachsen und Thüringen. Also wer jetzt plant zu verreisen und aus dem Risikogebiet kommt, sollte sich an diese 3 Bundesländer halten. Und auch wenn nicht, sollte man sich auf jeden Fall die speziellen Regelungen des Zielbundeslands ganz genau angucken.
Und was ist denn jetzt, wenn ich schon eine Unterkunft gebucht habe? Das ist ja im Zweifelsfall vielleicht ein bisschen blöd für mich. Bekomme ich das Geld zurück?
Also, wenn es ein Beherbergungsverbot gibt, man also gar nicht übernachten darf, dann auf jeden Fall, dann muss das Geld zurückgezahlt werden. Gar nicht so klar ist es, wenn es zwar wie in Schleswig-Holstein zum Beispiel eine Quarantänepflicht gibt, aber kein klares Beherbergungsverbot. Die Quarantäne kann man ja auch theoretisch im gebuchten Hotel verbringen, auch wenn das wahrscheinlich nicht so der Sinn der Reise war. Ich würde aber immer, also in jedem Fall mit dem Hotel oder dem Anbieter der Ferienwohnung quatschen. Vielleicht sind die ja auch kulant.
Mintu, ganz ehrlich, ich habe jetzt versucht, das mir so ein bisschen zu merken, aber ich muss sagen, es ist wirklich ein bisschen verwirrend und auch etwas kompliziert. Also Beherbergungsverbot hier, Einreiseverbot da, Quarantänepflicht dann dort. Wie behält man denn dann am besten die Übersicht? Was hast du für einen Tipp?
Also das ist schwierig, die Übersicht zu behalten. Deswegen sagte zum Beispiel Bodo Ramelow, der ist Ministerpräsident von Thüringen und von der Linken, der sagte das gegenüber dem Spiegel: Reisebeschränkungen im Inland sind das falsche Signal und nicht hilfreich. Und auch der Bundestagsvizepräsident, der SPDler Thomas Oppermann, der findet die Regelung viel zu unübersichtlich, erfordert bundesweit einheitliche Regelungen für Reisen innerhalb Deutschlands. Und Thüringens Innenminister Georg Mayer, der ist auch verwirrt, der hat zum Beispiel auch Zweifel daran angemeldet, wie diese Regelungen überhaupt umgesetzt werden sollen. Also es gibt deutliche Verwirrung auch bei den PolitikerInnen. Mal schauen, ob die Verwirrung sich morgen auflöst. Dann wollen nämlich die Chefs der Staatskanzleien darüber beraten.
Ja, ist die Frage, wer jetzt von diesem Flickenteppich was hat, was die ganzen Regelungen angeht. Also Quarantänepflicht, Beherbergungsverbote, gar keine Regelung. Je nachdem, in welches Bundesland man fährt, gilt für Menschen aus Risikogebieten etwas anderes. Die Infos mit einem kleinen Überblick hatte unsere Nova-Reporterin Mintu Tran.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Auch so kann ein Familienstreit zu Ende gehen, und zwar mit einer Auktion und einem Skelett von einem Dino. Es geht um zwei Brüder. Die beiden waren Miteigentümer des Black Hills Institute of Geological Research. Das ist in South Dakota in den USA, und die graben da Fossilien aus und präparieren die. So, dann hat es Streit gegeben. Und einer der Brüder, der sollte raus aus dem Business und ausbezahlt werden. Und damit das klappt, soll das teuerste Fossil aus ihrer Sammlung versteigert werden. Das ist ein fast komplett erhaltenes Skelett von einem Tyrannosaurus Rex. Wird jetzt angeboten beim Auktionshaus Christie's. Experten schätzen, dass der Dino 6 bis 8 Millionen Dollar bringen könnte. WissenschaftlerInnen sehen solche Auktionen kritisch. Und warum das so ist, das habe ich mir erklären lassen von Nils Knötschke. Der ist wissenschaftlicher Leiter des Dinosaurierparks Münchenhagen. Herr Knötschke, wenn Sie das hören von dieser Auktion, bleibt der Puls ruhig oder ist er direkt auf 180?
Also geht schon höher. Es ist ja nicht das erste Skelett, was so vollständig ist von einem T-Rex, das versteigert wird. Wir hatten vor Jahren die Sue, das vollständigste Skelett mit über 90%. Jetzt steht leider der Stan auch zur Versteigerung.
So und, heißt der, ne? Stan,
genau,
nennt
also
den.
Der Spitzname. Die bekommen dann immer irgendwelche Namen im Feld. Wahrscheinlich der Entdecker hieß Stan. Mhm. Und dann bekommen die Dinosaurier-Skelette immer Spitznamen. Und dieses Skelett ist das zweitbeste, würde ich sagen, was es gibt auf der Welt. Die Sue, die im Fields Museum steht in Chicago, ist mit das beste Skelett an Anzahl der Knochen und Erhaltung. Und das Stan war jahrelang in Privatbesitz, eben in diesem privaten Forschungsinstitut. Und ja, steht er unter einem Hammer.
Aber warum sagen Sie, das treibt Ihren Puls so ein bisschen in die Höhe? Was ist denn für Sie problematisch aus Ihrer Sicht an solchen Auktionen?
Also problematisch ist natürlich, wird es dann, wenn wir nicht wissen, wo das Skelett landet. Wenn irgendeine Privatperson das kauft und es im Kelleratelier verschwindet und der Wissenschaft nicht mehr zugänglich gemacht werden kann. Im Fall von Stan muss man sagen, und auch von Sue, ist es so gewesen, dass diese Skelette sehr gut erforscht worden sind und die Leute von Black Hills auch immer dafür gesorgt haben, dass eine anständige Dokumentation der Funde gemacht worden ist und die Wissenschaftler auch an diesen Funden arbeiten konnten. Mhm. Nun weiß man eben nicht, was passiert, und wenn das Schule macht, dass eben Privatpersonen Skelette ausgraben, Dinosaurier ausgraben, dann ist es ein sehr lukratives Geschäft. Und da kann auch schnell ganz viel schiefgehen. Dokumentation wird nicht richtig gemacht. Das wird falsch interpretiert, das ganze Skelett, und eben die wissenschaftliche Dokumentation findet eben nicht statt, weil es einfach nur noch um, sag ich mal, die Marke eines Tyrannosaurus zu besitzen geht. Ja, also man kann sich ja vorstellen, jemand, der viel Geld hat, der hängt sich nicht nur in Rembrandt vielleicht irgendwo hin, sondern stellt sich eben auch ein Dinosaurier-Skelett in den Keller. Und dann ist es eben nicht mehr der Öffentlichkeit zugänglich. Und das ist dann sehr, sehr schade.
Ist es so ein Problem dann vielleicht, was Sie vermuten? Also zum einen, dass es da mehr so ums Prestige geht, so nach dem Motto, guck mal, was ich im Keller stehen habe. Und zum anderen, dass es eben sehr stark eine finanzielle, eben auch eine Geldsache ist. Lassen Sie uns nochmal darauf gucken. Warum ist denn dieses Skelett jetzt, Tyrannosaurus Rex, warum sind die so teuer?
Die sind ultra selten. Man findet diese Knochen von Tyrannosaurus natürlich nicht wie Sand am Meer. Es gab damals eben auch mehr Herdentiere, Pflanzenfresser in der Kreidezeit, und Räuber waren eben auch seltener unterwegs, ne? Also das hat sich da auch relativ gut die Waage gehalten. Und bis so ein Skelett versteinert, also ein Dinosaurier stirbt und er versteinert, ja nicht immer, sondern die lösen sich auf komplett, die Knochen. Und das ist eben das große Glück. Und dann vollständige Skelette von Tyrannosaurus zu finden, ist eben nochmal so die Krönung des Ganzen. Die sind sehr, sehr selten, und deswegen ist das ein rares Gut. Und das Negative, muss man einfach dazu sagen, ist, wenn private Forschungsinstitute solche Sachen ausgraben und man sieht jetzt wieder, was da für Summen aufgerufen werden, weckt das natürlich auch wirkliche Dinosaurierjäger, die dann wirklich diese Knochen ausgraben, nur um Profit zu machen, auf den Plan. Und da sehe ich halt einfach so ein bisschen diesen Zwiespalt. Es ist gut, dass die Sachen entdeckt werden, ausgegraben werden. Es kostet ja auch Unsummen, diese Knochen aus dem Stein dann rauszuholen. Und damit ist es ja nicht getan. Die Knochen müssen präpariert werden. Das dauert über Jahre, bis so ein Skelett fertig präpariert ist. Über 10 Jahre, glaube ich, bei Sue. Bei Stan wird es ähnlich lang gedauert haben, bis dieses fertige Skelett da stand. Und das ist ganz klar, dass die Forschung, die eigentlich Paläontologie, die hat gar nicht die Gelder, um das aufzubringen. Und da kommen halt dann Privatleute, kaufen sich diese Knochen und haben dann das Skelett für sich. Was dann damit passiert, das kann ja im Prinzip die Privatperson bestimmen.
Wie häufig passiert das denn überhaupt, dass so ein Skelett auf den Markt kommt, also dass es versteigert wird? Wie häufig ist das, wissen Sie das?
In der Qualität würde ich sagen, also alle 8 bis 10 Jahre, das ist selten.
Okay. Herr Knütschke, dann bedanke ich mich sehr herzlich fürs Interview, dass Sie uns das hier erklärt haben im Update in Deutschlandfunk Nova und hoffe, der Puls beruhigt sich dann irgendwann wieder.
Ja, wir hoffen ja, dass es irgendwo sicher und gut landet in irgendeinem Museum, wo es auch dann hingehört.
Deutschlandfunk Nova Update.
Montag bis Freitag, immer zwischen 18 und 20 Uhr.
Mehr auf deutschlandfunknova.de.